Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Der Titel des heutigen Abends lautet Dem Fisch Hörner aufsetzen. Ich glaube, es gibt so ein ähnliches asiatisches Sprichwort. Ich kann mich nur nicht mehr genau daran erinnern, wie es geht, aber ungefähr dem Sinn nach muss es genauso lauten. Unser Thema ist ja immer noch das Norm. Das heißt, dass wir aufgrund unserer eigenen Biografie, unseres eigenen kulturellen Hintergrunds Dinge interpretieren, zum Beispiel so einen Ansatz wie Buddhismus. Dieses eigene Vorverständnis wird meistens an dem Punkt einem bewusst, wenn man mit einem anderen Konzept konfrontiert wird, das ganz anders funktioniert, als wie man selbst die Welt sieht. Durch den Kontrast kriegen wir überhaupt mehr mit, dass wir eine spezielle Perspektive haben, von der wir glauben, die ist ganz normal. Das ist die einzig richtige Sichtweise. Aber dadurch, dass wir ein anderes Konzept sehen, hören, eine andere Perspektive kennenlernen, sehen wir unser eigenes Eingeschränktsein. Und es gibt ein Thema, oder es kommen eigentlich zwei Themen, tauchen immer wieder auf, die wahrscheinlich in Asien oder im Buddhismus ganz anders sind, als wir es gewohnt sind. Vielleicht auch nicht. Das eine Thema ist die Idee von Zeit. Die Idee, dass wir von Punkt A nach Punkt B kommen wollen. Dass wir so eine Art Zielfixierung haben. Von unserem eigenen Erleben manifestiert sich das im Alltag in der Regel so, dass wir da, wo wir momentan sind, eigentlich nicht sein wollen, sondern wir wollen woanders sein. Das, was wir momentan haben, ist uns nicht genug, sondern wir wollen mehr haben. Das heißt, wir haben immer so eine Zukunftsprojektion, dass wir glauben, in der Zukunft ist es besser, als wie es im Moment ist. Und dadurch entsteht so ein bisschen dieses innere Gefühl des Getriebenseins. Und zwar schnell von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Und in diesem Getriebensein ist das Problem, dass wenn wir am Punkt B sind, dann gibt es offensichtlich einen Punkt C. Und dann treibt es uns weiter zu Punkt C. Und dann kommt von Punkt C Punkt D. Und so geht das unendlich. Und ein interessantes Bild im Buddhismus ist dieses Rad des Leidens, Samsara. Und das ist genau ein Rad, also ohne Anfang, ohne Ende. Und so ist ein bisschen unsere Idee, dass so wie es im Moment ist, ist es nicht in Ordnung. Ich brauche noch etwas, ich muss noch irgendwo hin, ich muss noch irgendwas erledigen. Das heißt, auch Entwicklung interpretieren wir so, dass so wie wir im Moment sind, wir eigentlich nicht in Ordnung sind, sondern wir müssen an uns arbeiten. Wir müssen sozusagen etwas Besseres aus uns machen, als was wir sind. In der Freimaurerei, bin ich jetzt vor kurzem wieder drüber gestolpert, gibt es das Bild des unbehauenen Steins. Und dieser unbehauene Stein muss durch die spirituelle Praxis behauen werden, verschönert werden, sozusagen das Überflüssige muss abgeschlagen werden. Also das sind lauter so Bilder, die ich glaube, als Grundinformation beinhalten, dass so wie es im Moment ist, ist es eigentlich nicht in Ordnung. So wie wir im Moment sind, stimmt irgendwas mit uns nicht. Ich bin mir unklar, ob das dieses große Thema der Sünde ist im Christentum, womit wir ja total geimpft sind. Also, dass wir schon bei der Geburt uns versündigt haben oder diese Ursünde von Adam und Eva mit uns herumtragen und uns deswegen eigentlich permanent schlecht fühlen müssen. Das ist mir unklar, ob das das Thema ist oder ob dieses Thema von A zu B, ob das etwas ist, was aus der griechischen Philosophie kommt. Und zwar dieses Bild, was man bei Plato findet, also auch 5. Jahrhundert oder 6. Jahrhundert vor Christus, wo es auch darum geht, zu dem Sein vorzustoßen. Und die Geschichte, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht oder worüber ich immer wieder drüber stolpere, ohne wirklich irgendeinen Bezug dazu zu haben, ist das Höhlengleichnis von Platon. Und das ist die Geschichte, wo er sagt, dass Menschen in einer Höhle angekettet sind. Und zwar als Kinder schon angekettet in dieser Höhle aufwachsen. Und sie schauen auf eine Wand in der Höhle. Und von dieser Wand geht ein Gang nach draußen. Und draußen ist ein Feuer. Also das sieht ungefähr so aus. Haben wir da genug Sachen? Das ist das Feuer. Hier sitzen die Leute. Und das ist die Projektionsfläche der Höhle. Das ist das Feuer. Und hier gibt es einen Weg dazwischen. Und die Leute schauen alle auf die Wand, sind angekettet, können nicht anders. Und hier gibt es einen Weg. Und auf diesem Weg gibt es nochmal eine kleine Mauer. Und über die Mauer schauen die Gerätschaften heraus, die die Leute, die da auf diesem Weg entlang gehen, herumtragen. Sodass der Schatten, also das Licht, auf diese Gegenstände, die da hin und her wandern, geworfen wird und der Schatten sozusagen an diese Wand projiziert wird. Und die sehen immer nur den Schatten. Und die glauben, die Welt, so wie sie besteht, sind diese Schatten, also diese Abbilder dieser Personen, die da durch die Gegend laufen. Das heißt, so wie wir Alltag wahrnehmen, ist eigentlich nicht das Reale, sondern das Reale findet woanders statt, und zwar hier. Und Plato beschreibt dann zwei Phänomene. Was passiert, wenn eine Person sich mal umdreht und in das Licht hineinschaut? Der erste Punkt ist, er ist geblendet, er sieht gar nichts. Dreht sich sofort wieder in sein altes Gewohnheitsmuster, weil die Welt, so wie er kennt und die ihm vertraut ist, findet ja hier statt. Also das ist das, was er kennt, und da will er bleiben. Wenn er aber jetzt mit Gewalt aus der Höhle herausgeführt wird und in das Licht da schaut, dann gibt es diesen Gewöhnungseffekt. Und er gewöhnt sich dran. Und dann gibt es das zweite Phänomen, wenn er dann zurückgeht in die Höhle und den Leuten erzählt, was es da draußen Tolles gibt, dann werden sie ihm nicht glauben. Und wir haben jetzt zwei Aspekte in diesem Bild. Der eine Aspekt ist, dass es so eine Art spirituelles Training bedeutet, aus dieser falschen Sicht von Welt, so wie wir Welt normalerweise wahrnehmen, ja, also in der Vielheit, das sind die ganzen Schatten, und das, was die Ursache dieser Schatten ist, das sind diese Ideen, und die Ideen sind aber getrennt von den Schatten. Die sind nämlich hier irgendwo. Aber die Ideen sind das Wirkliche, eigentlich, sagt Plato. Und damit spaltet er die Welt in eine Welt der Vielheit und Schatten auf und in eine Welt des Seins oder der Ideen. Und damit haben wir so einen prinzipiellen Dualismus. Und die spirituelle Praxis bedeutet, dass man von der Welt der Vielheit, der Schatten, sich langsam entgegen dieser Welt der Ideen entwickelt. Und da haben wir so das Bild von Arbeiten an sich. Also von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Und zweitens haben wir das Bild, dass so wie wir Welt im Moment wahrnehmen, ist es eigentlich eine falsche Sicht. Ist nicht in Ordnung oder ist nicht das Ultimative. Das heißt, eigentlich ein bisschen eine Entwertung unserer Sichtweise von Welt. Und ich denke, das ist so diese Idee, dass es so zwei Sphären gibt, sprich diese Sphäre des Heiligen und diese Sphäre des Profanen, zieht sich dann wahrscheinlich durch die ganze christliche Geschichte durch. Also da gibt es ja auch einen Gott, der ist außerhalb der Welt. Und dann gibt es unsere Welt, die immer wieder korrigiert wird durch irgendwelche Sintfluten und Feuerphänomene und Auslöschung und keine Ahnung. Also das läuft ja alles nicht so, wie der Schöpfer das sich vorgestellt hat, offensichtlich. Und dann gibt es immer wieder Traditionen, die arbeiten mit diesem Bild, dass sie sagen, ja, die Entwicklung besteht darin, von dieser profanen Welt zum Heiligen zu kommen, zum Göttlichen, zur Gottheit, zur Transzendenz, wie immer man es nennt. Aber wir haben diese Idee, dass es sozusagen außerhalb von diesem, von unserer alltäglichen Wahrheit, noch irgendeinen Bereich gibt, der anders ist. Und da wollen wir hin. Das ist zumindest das Bild hier bei uns in Europa, kommt mir vor. Und so wird dann oder kann man auch buddhistische Meditation interpretieren. Also als ein Training von unserer falschen Sicht zur richtigen Sicht. Und das ist natürlich von der Idee her mit viel Anstrengung verbunden. Weil da müssen wir extrem arbeiten. Und das Problem ist, wir laufen wahrscheinlich immer so dieser Karotte hinterher und kriegen sie nie. Das ist aber nur unser Konzept von Entwicklung. Was passiert jetzt, wenn wir dieses Konzept von zwei Welten, also das Profane und das Heilige, in der Weise auflösen, indem wir das Heilige oder den Begriff des Heiligen einfach wegnehmen? Dann haben wir nur noch die Welt und uns. Und eigentlich, wenn wir sagen, eigentlich ist es okay, wie es ist, dann sind wir schon am Ziel. Also es gibt da nicht viel mehr zu erreichen. Und wir sind aus diesem Getriebensein heraus auf einmal, weil es gibt ja kein Ziel mehr, wo wir hinwollen oder hin müssen. Und in meinem Verständnis ist das, was Thema des Achtsamkeitsansatzes ist und auch Thema des Buddhismus, und zwar das Konzept der Akzeptanz. So wie es jetzt im Moment ist, wie wir Welt wahrnehmen, ist es in Ordnung. Also es gibt kein Ziel, was irgendwo fern liegt, außer jetzt im Augenblick das zu akzeptieren und wahrzunehmen und damit präsent zu sein als das, was da ist. Und das ist auch das Modell, das von, oder zumindest habe ich das so verstanden, das Modell, was in Amerika von John Cornfield, Joseph Goldstein, Sharon Salzberg, also diese erste Generation von Vipassana-Lehrern, eigentlich gelehrt wurde. Ja, also es ist, oder was wir im achtfachen Pfad finden, es gibt sozusagen nicht irgendetwas, irgendeinen besonderen Zustand, den wir erreichen müssen. Irgendein besonderes Ziel, was wir erreichen müssen, sondern unsere Praxis besteht eigentlich damit, mit dem, was da ist, so wie wir es wahrnehmen, da zu sein, präsent zu sein. Und das sind die Hörner des Fisches. Also vollkommen überflüssig eigentlich. Also wir brauchen dieses Konzept nicht. Also so reime ich mir das irgendwie zusammen. Wenn man aber in diesem Konzept aufgewachsen ist, zum Beispiel, dass man glaubt, es gibt einen Gott, also christliches Konzept, dann fällt es mir schwer, diese spirituelle Praxis mir ohne Gott vorzustellen, weil ich ja so davon überzeugt bin, von meinem Norm her, was ich nicht reflektiere und was ich vielleicht auch gar nicht loskriege, dass ich diese Praxis immer mit diesem Konzept von dem Göttlichen, der Transzendenz, dem Gott irgendwie zusammenbringen muss. Und die Ansätze, die da sehr stark bei uns im deutschsprachigen Raum diesen meditativen Ansatz eigentlich seit den 50er Jahren bekannt gemacht haben, waren Ansätze, die hatten diesen Gott-Aspekt mit dabei. Und zwar war einmal der bekannteste Vertreter war Karl Fried Graf Dürkheim. Das war ein ehemaliger Diplomat des Außenministers von Hitler, Ribbentrop. Der ist im Auftrag des Außenministeriums in der Nazizeit nach Japan gegangen und hat dort den Zen-Buddhismus kennengelernt und war SA-Mitglied, hat aber ganz viele Bücher über Zen und Mystik, Zen und Meister Eckhart und Zen und Psychologie geschrieben. Er selbst hatte eine psychologische Ausbildung. Und als er dann, ich weiß nicht, ob er in Kriegsgefangenschaft war, aber als er dann wieder nach Deutschland zurückgekommen ist, hat er in Todtmoos-Rütte im Schwarzwald ein Zentrum gegründet und einen eigenen Ansatz kreiert, der aus den Zusätzen oder Ingredienzien bestand, einmal das, was er als Zen-Buddhismus interpretiert hat, dann christliche Mystik mit Schwerpunkt auf Meister Eckhart und jungianische Psychotherapie. Und er ist, also ab den 50er Jahren, 60er Jahre hat er sehr stark publiziert und hat Zen immer mit diesem Konzept des Göttlichen, der Mystik, der christlichen Mystik zusammengebracht. Und der zweite, der ab den 60er Jahren über das gleiche Thema, also Zen-Buddhismus im deutschsprachigen Raum, publiziert hat, und zwar genau aus derselben Perspektive, sage ich jetzt mal, das war Enomiya LaSalle, ein Jesuit, der als Missionar nach Japan geschickt wurde, ich glaube in den 30er oder 40er Jahren, und der dann zurückkam und dort den Zen-Buddhismus kennengelernt hat und dort auch praktiziert hat und der dann hier so etwas, manche haben das als christliches Zen genannt. Und da gibt es jetzt innerhalb der katholischen Kirche, aber auch bei den Evangelien, gibt es jetzt christliche Zen-Meister, die christliche Mystik, also diesen Teil, in diese Praxis mit hineinnehmen. Und dann in meinem Verständnis etwas ganz Neues kreieren, aber sich als Zen-Meister fühlen oder so auftreten. Und aus meiner Perspektive ist das überhaupt nicht notwendig, dass man dieses Konzept mit diesem Konzept zusammenbringt, sondern dieses Konzept lebt super alleine ohne dieses Konzept. Aber es ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive wir die Dinge interpretieren. Und wir haben alle in uns, oder das ist jetzt wahrscheinlich persönlich unterschiedlich, manche haben dieses christliche Konzept mit drin und versuchen das immer irgendwie so in Buddhismus mit hineinzunehmen? Aber solange man noch irgendwelche Begriffe hineinbringt oder irgendwelche Konzepte, die eigentlich vollkommen überflüssig sind in dem Ansatz, ist man noch immer nicht hier angelangt. Und zwar einfach bei den Dingen so, wie sie sind, dass sie in Ordnung sind. Dass man nichts draufsetzen muss. Also der Alltag hat nichts Göttliches in dem Sinne. Oder es manifestiert sich da nichts Göttliches. Sondern der Alltag ist der Alltag. Gehen ist Gehen. Essen ist Essen. Ich brauche da nichts Spirituelles draufzupacken oder rosarot anzumalen. Aber solange ich das mache, bin ich sozusagen immer noch in meinen Konzepten drin und immer noch nicht angelangt an dem, was eigentlich im Moment in meiner sinnlichen Wahrnehmung passiert. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass viele dieses von A nach B Konzept in diese Praxis mit hineinnehmen und dann so eine Art Marathonlauf draus machen. Also ich muss mich irre anstrengen und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Und dann eigentlich dieses Alltagsgetriebensein in so ein spirituelles Getriebensein verwandeln. Ja, es gibt so Leute, die sind dann seit 40 Jahren so in spirituellen Szenen unterwegs, haben zig von vielen Lehrern kennengelernt und rennen immer noch durch die Gegend. Und sind eigentlich noch immer nicht angekommen. Also das ist so wie bei der Gehmeditation, wo jemand glaubt, wenn er im Kreis geht, dass er irgendwann ankommt. Aber der Kreis hat kein Ende. Und die Praxis besteht ja eigentlich nur darin, dass ich beim Gehen 100% gehe. Und nicht, dass ich irgendwie denke, ich muss irgendwas damit erreichen. Sondern Gehen ist Gehen. Sitzen ist Sitzen. Egal, was auftaucht. Es gibt auch hier nicht wirklich ein Ziel zu erreichen. Irgendeinen Superzustand. Irgendeine Erlebnis von Erwachen oder irgendetwas Besonderes, was passieren sollte. Und ich glaube, auf der Ebene gibt es viel, aus meiner Sicht, viel Unklarheit. Das heißt, man kann diese einfachen Dinge sehr kompliziert machen und sich dann in diesen komplizierten Begriffswelten, in den Begriffen verlieren.